Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. In der vergangenen Folge haben wir über das sehr gehypte und schon lange diskutierte Thema Metaverse gesprochen und die Fragen nach Nachhaltigkeit und Ethik, auch für die Bau- und Immobilienbranche. Heute schließen wir uns so ein bisschen diesen Hype-Themen vielleicht an und kommen mal darauf zurück, über welche Medien wir überhaupt von solchen Hypes erfahren und welche die Bau- und Immobilienbranche prägen. Und die Frage dahinter auch, was muss denn so eine ganz klassische Zeitung tun, um diese ganzen Hypes zu durchleben und auch zu prägen und vielleicht zu entscheiden, welche dieser Hypes wirklich ernst zu nehmen sind und welche wir wirklich verfolgen wollen. Dazu sitze ich heute nicht alleine hier, sondern habe mir eine ganz besondere Expertin eingeladen. Sie ist Chefredakteurin, dem wohl bekanntesten Medium der Bau- und Immobilienbranche, der Immobilienzeitung. Was vielleicht nicht jeder weiß von deinem Hintergrund, ist, dass du eigentlich mal Jura studiert hast. Finde ich ganz spannend. Vielleicht erzählst du uns da auch noch was, wie du dann zur Immobilienbranche gekommen bist und nach einem Studium im Journalismus dann nach gewissen Steps bei der IZ und jetzt eben in einer sehr wichtigen Rolle. Mal gucken, was macht denn so eine Chefredakteurin eigentlich bei der Immobilienzeitung? Deswegen freue ich mich, dass ich dich heute hier in Wiesbaden besuchen darf. Brigitte Mallmann-Banser ist heute da. Hallo Brigitte.
Hallo Beate, ich freue mich sehr, dass du hier nach Wiesbaden gekommen bist, in unsere schönen Räume.
Ja, das lässt sich wirklich so sagen. Ihr habt hier wirklich einen ganz tollen, traumhaften Wiesbadener Altbau. Und ich fange immer ganz gerne an mit den Herausforderungen, um dich auch so ein bisschen besser kennenzulernen. Ich bin heute sehr früh aufgestanden, denn mein Zug ging schon um 6.30 Uhr. Was war denn deine Herausforderung des heutigen Tages?
Also ich bin auch früh aufgestanden, weil ich auf jeden Fall pünktlich sein wollte heute. Meine Herausforderung ist, dass der Tag sehr durchgetaktet ist und ich wollte ja unbedingt genug Zeit haben für unseren Podcast heute. Und deswegen war das vorher schon sehr herausfordernd, alles auch wirklich in die Minuten hineinzutun, dass wir jetzt zusammensitzen können.
Ja, kann ich gut verstehen. Der eine oder andere Podcast wurde auch schon abgesagt, weil es hieß, der Tag war leider doch zu stressig und das ist auch wichtig, dass man sich dafür ein bisschen Zeit nehmen kann. Deswegen sehr schön. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen zu dir gesagt, aber vielleicht kannst du uns einfach mal abholen. Wie bist du so gestartet und wie hat es dich dann in die Immobilienbranche getrieben und dich dann auch dort bleiben lassen?
Genau, warum ich da nicht mehr weggekommen bin, ne, im Grunde. Ich bin hier im Vordertaunus aufgewachsen und nach dem Abitur, ich wusste nur, ich will studieren gehen, wusste aber nicht so genau was. Und wie so viele andere blieb dann irgendwie BWL oder Jura übrig. Und ich bin zu Jura gekommen, weil ich nach einer Probevorlesung BWL, was eigentlich mein Favorit gewesen wäre, das war ausgerechnet über Statistik und solche Dinge. Und das fand ich ganz furchtbar schrecklich langweilig damals. Und so bin ich zu Jura gekommen, weil mit Sprache konnte ich schon immer irgendwie was anfangen und bin dann da so, ja, mit mehr oder weniger Leidenschaft durchgegangen, weil ich gedacht, na gut, jetzt hast du es angefangen, jetzt bringst du es auch zu Ende, obwohl ich schon zwischendurch wirklich Zweifel hatte und hatte dann aber an der Rechtswissenschaft, also wirklich Spaß, dann erst im Referendariat, als es so in die Praxis ging, wusste dann aber danach trotzdem nicht, was machst du denn jetzt damit? Und bin über ein Praktikum, was ich damals in Moskau gemacht habe, über meinen damaligen Chef zufällig in der Commerzbank gelandet. Bei einem Juristen damals, der, und so kam es dann zur Immobilienbranche, ich glaube, wie bei ganz vielen nicht gezielt oder gewünscht oder, also zumindest war das früher so, also das kleine Schlenker ist meine Erfahrung, dass heute die Branche und deren Ausbildung und der Weg in die Branche viel, viel professioneller geworden sind. Aber alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, sind oft zufällig da gelandet. Das kann man einfach so sagen. Und so war es bei mir auch, dass eben besagter Jurist damals von der Rechtsabteilung in die Abteilung Baudienstleistungen in und Ausland wechselte. Und da bin ich eben mitgegangen. Und so bin ich bei Immobilien gelandet und habe dann da Immobilienrecht gemacht. Fand das deshalb spannend, weil es was zum Anfassen und Angucken war und so richtig irgendwie was Echtes dahinter steckte. Also in der Zeit war damals M&A sehr modern. Jeder junge Jurist, der gut war und was auf sich hielt, wollte M&A machen. Und da gab es auch ganz viel Geld zu verdienen. Und alles, was so Baurecht war, das waren so ein bisschen die mit den Gummistiefeln auf der Baustelle. Die waren nicht so spannend eigentlich. Ich fand das aber gut und bin dann in der Großkanzlei gelandet und habe gut 2 Jahre dann in der Großkanzlei gearbeitet als Associate und dann aber für mich festgestellt, irgendwie ist mir das nicht nah genug dran oder ich, also irgendwie war das nicht so meins. Nicht, weil es mir an Ehrgeiz gefehlt hätte, sondern weil diese ganzen Rahmenbedingungen damals nicht so richtig meine waren, obwohl ich eine ganz tolle Zeit habe und auch ganz viele Freunde und Bekannte noch aus der Zeit habe und das überhaupt nicht missen möchte. Ja, und dann bin ich, wie du schon gesagt hast, habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Und habe mich bei allen möglichen Dingen beworben, unter anderem bei dem Journalismusstudiengang.
Spannend.
Und plötzlich hatte ich einen Studienplatz nach einer Aufnahmeprüfung. Und habe ich gesagt, dann mache ich das. Gehe ich halt einfach nochmal an die Uni. Und viele haben mich damals für verrückt erklärt. Du bist doch jetzt schon im Job. Wie kannst du das machen? So einen tollen Beruf aufgeben? Und spinnst du? Habe ich ganz oft gehört. Ich habe es aber nie bereut. Und ich kannte dann die Immobilienzeitung aus meinem beruflichen Rechtsanwaltsumfeld und bin dann über auch eine gute Bekannte, die damals auch hier bei der Immobilienzeitung gearbeitet hatte, die rief mich irgendwann an nach dem Studium und sagt, Brigitte, du musst dich bei der Immobilienzeitung bewerben, die suchen jemanden für Recht und Steuern. Das ist jetzt 18 Jahre her, tatsächlich, also 2005. Mhm. Ich habe 2005 im Mai bei der Immobilienzeitung angefangen und ich habe es auch nie bereut, muss ich ja jetzt sagen. Nein, es ist aber auch wirklich so. Und bin da nicht mehr weggekommen, weder von der Immobilienbranche noch von der Immobilienzeitung.
Jetzt hast du mir vorhin auch ein bisschen Einblick hier in euren Standort gegeben und wie sich das auch alles hier im Gebäude auch verändert hat. Magst du noch mal berichten, wie groß war denn die Immobilienzeitung, als du eingestiegen bist und wie groß seid ihr jetzt?
Tatsächlich, wir sitzen inzwischen auf 4 Stockwerken hier in der Luisenstraße. Das ist quasi unser Headquarter geworden mit ganz unterschiedlichen Abteilungen und Tochterfirmen. Sogar haben wir 2 mit hier im Haus. Und als ich angefangen habe, waren wir, ich glaube, wenn ich so alles durchzählen würde, sagen wir vielleicht 20 Menschen, die auf einem Stockwerk saßen, einschließlich eben Geschäftsführung damals und Chefredaktion und Anzeigenabteilung und Aboverwaltung, alles in allem. Ich kann mich an unseren allerersten Betriebsausflug erinnern. Der war dann irgendwie so 1 Jahr, nachdem ich angefangen hatte. Oder 2, sowas um den Dreh. Da waren wir 30 Leute. Und jetzt sind wir, wenn man alle Köpfe dazu rechnet, von allen hier in Wiesbaden tatsächlich 140 ungefähr. Je nachdem, wen man so alles so mitzählt an Studenten oder Praktikanten oder Ähnliches. Und wir haben auch noch mit Heuer Dialog, also das ist ja unsere Veranstaltungstochter, haben wir auch ja noch ein Büro in Düsseldorf tatsächlich.
Bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr natürlich auch zu euch und vielleicht auch, wie ihr gewachsen seid und welche Formate ihr habt, sprechen, würde ich dich einfach gerne mal fragen, womit erreicht man dich denn in den Medien? Was sind so die Medien, die du alltäglich nutzt? Sei es, ist es die Zeitung, ist es LinkedIn? Wo findet man dich und wo erreicht man dich da?
Tatsächlich fast überall. Also natürlich bin auch ich so, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, gucke ich erstmal aufs Handy. Ne? Ich gucke erstmal im Handy, ich guck LinkedIn, ich gucke NTV, ich gucke Bildzeitung, also ich gucke Spiegel, ich gucke ganz breit, Süddeutsche Zeit, alles einmal quer durch, mal gucken, was ist passiert. Und wenn ich hier bin, aber nehme ich dann auch, also wir haben tatsächlich auch hier bei der EZ ganz verschiedene Dinge noch im Print-Abo, egal ob es Regionalzeitungen sind oder auch die FAZ oder auch das Manager-Magazin oder ganz viele unterschiedliche Medien, die wir hier auch in gedruckter Form haben und die ich auch tatsächlich gedruckt lese. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was für Themen ich gerade suche oder wonach ich dann auch gucke, weil also ich lese Zeitungen oder Medien nicht nur auf Inhalte hin, sondern tatsächlich auch auf Darstellung. Ich guck mal, wie haben die das aufgemacht, was haben die für Bilder genommen, wie haben die das Layout gestaltet, auch im digitalen Bereich, wo haben die einen Film mit eingesetzt, wo haben die ein Audio mit eingesetzt, haben die Zwischenzeilen eingebaut und Ähnliches. Das heißt, ich gucke sowohl auf den Inhalt als auch auf die Form drumherum und deswegen bin ich querbeet und auch alle Themen. Also tatsächlich, letztens habe ich irgendwas über die Sozialisierung von Affen gelesen und fand das furchtbar spannend und natürlich auch ganz viele Immobilienthemen, aber auch bis hin zu irgendwie Trash-TV-Rezessionen. Also ich bin wirklich ganz, ganz breit und bunt.
Vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal drauf zurück, weil natürlich, wenn wir uns informieren, ist das ja auch eine große Fähigkeit, sich sehr vieles anzuschauen und dann runterzubrechen, so ein bisschen um die Branche, von der wir vorhin auch schon geredet haben, was ist denn eigentlich diese Branche, überhaupt bewerten zu können. Ist ja durchaus wichtig, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Jetzt sprechen wir aber nochmal vielleicht über die Immobilienzeitung. Du hast vorhin auch schon einen Heuer-Dialog als Veranstaltung, man kennt die Messezeitung und den News-Ticker und sonstiges von euch. Wie sind diese Formate denn entstanden? Am Anfang war es ja, glaube ich, nur die Immobilienzeitung. Aber wie ist das so entwickelt und auch gerade was die Digitalisierung und die digitalen Formate angeht? Was würdest du da sagen? Wann habt ihr gemerkt, wir brauchen auch die digitalen Formate?
Genau, also es ist ja, wenn man von uns Zeitung, dann hat man immer ja irgendwie so ein papiergedrucktes Ding in der Hand. Inzwischen, das ist natürlich auch immer noch eins unserer Flaggschiffe, aber inzwischen ist es ein kleiner Teil oder kleines falsch, aber es ist ein Teil, nur ein wirklich noch eines der Produkte, die wir haben, wie du schon richtig sagst. Dadurch, dass wir es im Namen haben, ist es natürlich eine Identität. Definitiv so, das ist so. Wir haben relativ früh auch schon dann ein Newsletter gehabt. Also in den Anfangszeiten kam die IZ tatsächlich zweiwöchentlich als gedrucktes Produkt. Und dazu gab es aber dann einen Newsletter, einen täglichen Newsletter und dann auch einen Wochennewsletter, weil wir einfach gemerkt haben, die Welt ist ja schneller geworden. Und zwar nicht nur in den letzten Jahren, sondern schon in den letzten 15, 20 Jahren immer der Takt ist immer ein bisschen höher geworden und auch das Informationsbedürfnis ist ja ein bisschen höher geworden. Es ist so, dass Zeitungen hatten ja lange so ein bisschen Deutungshoheit und wenn ich das heute schreibe, dann lesen das alle morgen, dann reicht das auch. Und inzwischen ist es ja aber auch so geworden, einfach, wenn ich heute eine gedruckte Zeitung in der Hand habe, dann denke ich bei vielen Sachen, ach, das weiß ich ja schon. Je nachdem, wie die Zeitung eben aufgestellt ist. Wir überlegen uns natürlich also permanent, weil du hast gefragt, ab wann. Das ist ja so ein schleichender Prozess, so ein Wandel. Man merkt einfach, wo ist das Informationsbedürfnis von unseren Leser und Leserinnen? Also was sind die Dinge, die die Leute, die wir mit unseren Themen erreichen wollen, brauchen, um in ihrem Beruf einfach, weil wir sind eine Fachzeitung, wir wollen ja Leute in ihrem Beruf besser machen. Also wir wollen oder Leuten Entscheidungen in ihrem Beruf einfacher machen oder ihnen was mitgeben oder Impulse geben für ihren Beruf und nicht fürs Wochenende, was machst du in deiner Freizeit? Ne? Also ich meine, wenn jemand die IZ am Wochenende liest und sich über die schönen Themen freut, freuen wir uns auch. Das ist ein schönes Feedback, finde ich immer super, weil ich mache das tatsächlich auch, nehme mir die Zeit am Wochenende und lese. Aber letztlich geht es um was Berufliches. Da müssen wir uns ja ganz klar drüber sein. Und dann bedeutet das für uns, dass wir herausfinden müssen in Gesprächen, in Umfragen, in dadurch, dass man in die Branche reingeht und sagt, wann brauchst du welche Information wie? Weil letztlich verkaufen wir oder verbreiten wir oder vermitteln wir Informationen, Details. Da müssen wir dann immer den richtigen Weg finden. Wie kommen wir da hin? Wie kommen die da an, wo sie hin sollen, damit sie auch jemandem helfen? Das ist ja unsere Idee, die dahinter steckt. Und so entwickeln sich auch Formate. Also wenn wir, wie gesagt, der Newsletter war dann, okay, wir brauchen den täglich eigentlich, weil es passiert täglich etwas. Oder wir brauchen nochmal einen Wochen-Wrap-Up, was wir aber zum Beispiel abgeschafft haben. Jetzt gerade vor 4 Monaten, 5 Monaten, irgendwie sowas, haben wir den Wochen-Newsletter abgeschafft, weil wir gemerkt haben, den brauchen wir eigentlich so nicht mehr für so einen Wochenzusammenfassung, ne? Weil das steht einfach die ganze Woche über schon da und das ist redundant. Das ist Zeitverschwendung inzwischen für die Menschen. Oder wir haben, das ist jetzt auch inzwischen 2007, dann eben die Schlagzahl von der Zeitung erhöht, weil auch das Bedürfnis nach Hintergrundwissen einmal in der Woche für die längeren Dinge einfach höher geworden ist. Und so entwickelt sich das. Oder auch mit den Formaten, du hast eben nach Veranstaltungen gefragt. Wir haben auch eben kurz schon drüber gesprochen, in den letzten 3 Jahren schmerzvoll gelernt, wie wichtig das ist, sich persönlich auszutauschen. Dass das was ganz anderes mit Menschen macht, mit Ideen macht, mit Impulsen macht, wenn man eben nicht so genau weiß vorher, wen treffe ich, wo geht das Gespräch hin, was erzählt er mir, was hat er vielleicht gestern gemacht, was hat er am Wochenende vor und daraus entwickeln sich Ideen und Gespräche, die man nicht planen kann. Und das war eben natürlich ganz klar dann, warum heuer Dialog und die Immobilienzeitung dann damals zusammengegangen sind. Und so geht das Step für Step. Podcast haben wir ausprobiert, wie du weißt bestimmt. Aber in der Form, wie wir es gemacht haben, hat es nicht funktioniert. No? Und deswegen haben wir es dann jetzt auch wieder entschieden, okay, manchmal muss man sich auch von Dingen trennen und sagen, nein, machen wir nicht mehr. Und wir werden hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft auch verschiedene Newsletter-Varianten nochmal wieder ausprobieren, wie wir das ja auch zum Messen machen. Ne? Also zum Messen machen wir ja andere Produkte und entscheiden immer wieder neu tatsächlich. Wir stellen das immer wieder neu auf den Prüfstand. Ist das noch das Richtige? Kommt das an? Ist der Kanal das Richtige für das richtige Thema? Das ist so das, was dahinter steht.
Jetzt hast du gerade das ganz gut aufgemacht, auch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen auch das Spielerische rausgehört, dass man immer mal wieder auch testet und auch natürlich sei es einen Podcast testet oder sei es andere Formen zu kommunizieren testet und das dann abhängig davon macht, kommt es an, ja oder nein, das ist ja auch eine ganz gute Evaluierung. Was würdest du denn sagen, mit welchen Formaten erreicht ihr denn besonders die und die Zielgruppe und gibt es da vielleicht Bereiche der Branche, wo ihr sagt, die würden wir gerne erreichen, die erreichen wir aber vielleicht noch nicht so und die würden wir gerne mehr mit einbinden? Gibt es da Bereiche?
Ja, also erstmal zu tatsächlich die Branche. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es ist ja schwierig, davon zu reden. Die ist so breit. Da sind so viele Menschen unterwegs von ganz unterschiedlichen Fachrichtungen, von Ideen, von Berufsfeldern. Es ist ja ein himmelweiter Unterschied, ob ich Fonds konzipiere oder mir ein Baurecht besorgen muss oder ein Gebäude planen. Ich meine, du bist Ingenieurin, du weißt Bescheid und du warst auch viel unterwegs, dass das einfach ganz, ganz, ganz breite Themenfelder sind. Wir versuchen natürlich, das möglichst breit abzudecken, klappt aber auch nicht immer. Und dazu kommt auch noch, dass ich gerade in den letzten Jahren die Branche, sag's jetzt trotzdem mal so, also weil diese große Immobilienwelt, die wir als Branche betrachten, sich auch ja verändert hat durch den Druck zur Digitalisierung, durch die verschiedenen Krisen, die auf uns zukamen. Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren eine große Veränderung mitgemacht. Also nicht nur von Dingen von außen, sondern auch im Mindset. Und dadurch sind auch Menschen mit anderen Denkweisen, anderen Ideen und anderen Hintergründen in die Branche mit reingerückt. Und um eine klare Antwort zu geben auf deine Frage, ich glaube, wir erreichen noch nicht genug einmal jüngere Leute, also bei uns heißt das natürlich Zielgruppe, also eine jüngere Zielgruppe, denen wir, glaube ich, ganz viel mitzugeben haben an Ideen, Impulsen und Themen. Da sind wir noch nicht nah genug dran an vielen Stellen. Und auch an der technischen Digitalisierungsseite. Das ist mehr geworden und besser geworden, weil wir auch explizit Themen da machen, auch unsere Digitalseiten. Ich habe auch sehr fähige Kollegen, die sich also auch tatsächlich im technischen Bereich sehr gut auskennen da. Aber da würden wir gerne noch, weil ich auch glaube, dass das eben die Zukunftsthemen sind, da wollen wir gerne auch noch an die noch näher ranrücken an die Beteiligten da in der Branche.
Jetzt hast du gerade das Thema Alter genannt oder die jüngere Generation. Ich gehöre ja da auch noch dazu, bin noch unter 30. Und mal dazu Frage, habt ihr denn ein Durchschnittsalter, was du so festmachen kannst? Wie alt ist denn der typische IZ-Leser? Oder jetzt muss ich ja aufpassen, weil es gibt ja nicht nur die Zeitung, es gibt wahrscheinlich ja da auch unterschiedliche Ausprägungen, wer was nutzt und wo sich darüber informiert. Also kann man da überhaupt eine Aussage machen? Was würdest du da so schätzen?
Ich kann eine Aussage machen, aber es ist wirklich nur eine grobe Schätzung, weil wir tatsächlich diese Daten nicht verknüpft haben mit unserer Kundendatenbank. Aber aus der Erfahrung heraus und aus den Gesprächen und Formaten der Branche und aus den Begegnungen mit der Branche heraus würde ich mal sagen, der typische IZ-Leser ist so irgendwas zwischen 40 und Mitte 50 bis 60, irgendwie so, also relativ alt, muss ich. Ich darf das sagen, ich bin auch in dem Alter. Ich darf sagen, das ist alt. was ein bisschen schade ist, wobei aber natürlich mehr Jüngere dazukommen jetzt. Auch einfach durch die Themen, die sich verändert haben und weil die Branche sich auch verändert hat an der Stelle. Wir kriegen aber auch zurückgespielt, also wir haben tatsächlich wenige Menschen, die sagen, okay, ich will euch nicht mehr lesen, weil es mich nicht mehr interessiert. Wir haben tatsächlich welche, die sagen, ich bestelle euch jetzt ab, weil ich gehe jetzt in Rente, ich arbeite nicht mehr. Oder wir sagen manchmal so ein bisschen spaßhalb, uns sterben die Leser weg. Das ist ja ein Problem, was ganz viele Zeitungen haben, also die Regionalzeitung auch, also ganz viele Verlage haben, dass eben, deswegen dieses Wort Zeitung ist vielleicht müssen wir uns da auch ein bisschen ändern noch. Das Wort Zeitung ist gar nicht mehr so das Passende unbedingt, sondern Medium, ne? Oder Informationskanäle. Also vielleicht muss uns da einfach nochmal ein neuerer Begriff für einen, auch wenn wir Immobilienzeitung heißen, vielleicht brauchen wir einfach ein neues Wording an der Stelle. Das heißt also, um ganz klare, ehrliche Antwort, zu alt ist der durchschnittliche Leser, weil die Themen auch einfach neu und frisch sind. Und ich glaube, dass wir auch da über die Generationen hinweg näher zusammenrücken müssen, um Lösungen zu finden, die wir als Gesellschaft oder auch eben die Immobilienbranche hat für die Themen, die jetzt anstehen.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich habe so erwartet, das ist vielleicht eher noch mal 10 Jahre jünger, also so Mitte 30. So, ich bin jetzt im Berufsleben, ich habe dir vorhin selber erzählt, dass ich die Immobilienzeitung erst eigentlich durch Matt wirklich kennenlernen durfte. Und Deswegen hätte ich jetzt gedacht, okay, das ist wahrscheinlich durch meinen Werdegang so, aber vielleicht ist es doch ein Tick jünger, weil ich dachte, okay, man ist dann ja schon im Markt irgendwie aktiv und meistens das Unternehmen legt sowas ja aus oder sonstiges. Deswegen ganz spannend zu sehen. Jetzt kommen wir mal vielleicht auf die Zusammenarbeit natürlich auch mit Matt, Most Aspiring Talents der Branche, ein Talentpool. Ich wurde im Rahmen des ersten ausgezeichnet und freue mich total, da in so einem interdisziplinären Netzwerk drin zu sein. Das ist doch genau eure Zielgruppe eigentlich. War das der Grund, warum ihr da auch mit dazugekommen seid?
Auch, ja, nicht nur, aber auch natürlich, weil wir der Ansicht sind, oder auch ich bin der Ansicht, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich, wie ich eben schon sagte, auch über die Generationen zuhört, ja. Und als dann damals, das waren, ich glaube, der Dominik und der Frederik und der Michael, die sind damals auf uns zugekommen, haben gesagt, Mensch, habt ihr nicht Lust, das mitzumachen? Und da haben wir gesagt, ja, finden wir gut, weil ich finde auch so eine Initiative, wenn jemand kommt und sagt, lass uns sehen, was für Potenzial und was für Ideen und Impulse liegen eigentlich in den Jüngeren, die eben noch nicht etabliert sind in der Branche, die vielleicht auch noch im Studium sind und am Anfang stehen und eben noch nicht auch Zugriff und Netzwerk haben in die Branche hinein. Das wollten wir auch deshalb unterstützen, weil wir oder ich der Ansicht bin oder wir der Ansicht sind, dass das für die Branche wichtig ist. Und das ist eine unserer Aufgaben auch, so sehe ich das zumindest als Medium, dass wir in die Branche hinein Ideen, Impulse, Hinweise geben, auch mal von Sachen, an die man selber vielleicht einfach nicht denkt. Einfach was anderes mal lesen, über was anderes denken, andere Menschen kennenlernen, über die man sonst nicht stolpern würde vielleicht. Das sehe ich auch als eine unserer Aufgaben und deswegen war das mit den Mets ganz klar, dass da eine neue Gruppe in die Branche hineinkommt und sichtbar wird vor allem. Also ganz viel hat ja auch mit Sichtbarkeit zu tun und diese Sichtbarkeit, auch eine unserer Aufgaben, wie ich finde, wollten wir einfach gern unterstützen.
Das Thema Sichtbarkeit ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil wenn ich so an den Einstieg in die Branche denke, da hatte ich schon das Gefühl, das ist so auch so ein geschlossener Raum irgendwie. Die haben alle so ihre Karrieren, die Gesichter. Wir haben vorhin über ein paar Namen geredet, aber die wirken natürlich für einen jungen Menschen erstmal so, Gott, wie wird man jetzt zum Name XY, sage ich mal so. Und das bricht es natürlich damit auf. Selbst für junge Leute, das dann wiederum zu sehen, ist das toll, diese Sichtbarkeit von jungen Leuten in der Immobilienbranche, weil man sich natürlich ein bisschen auch damit verbinden kann und sich darin wiederfindet. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, was du so ein bisschen liest und mit was du morgens startest. Jetzt wollen wir mal über das Thema noch modernere Medien. LinkedIn ist jetzt schon mehrfach gefallen und diese Vielfalt an Möglichkeiten, sich zu informieren. Natürlich als Chefredakteurin gehe ich davon aus, dass du das auch möchtest, natürlich dich auch weit zu informieren, aber kannst du auch so verstehen, dass das dazu führt, natürlich auch, dass man denkt, oh Gott, ich muss jetzt überall sind so Herde, die ich irgendwie lesen muss oder muss ich da hinterher sein? Was würdest du denn da sagen, aus deiner Haltung jetzt heraus, wie kann man denn damit umgehen, dass man nicht diese Fear of Missing Out, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gottes Willen, was ist denn jetzt wirklich relevant und wo muss ich dranbleiben? Hast du da einen Tipp?
Ja klar, die EZ-Lesende. Nein, das musste ich jetzt sagen. Ja, sich überlegen, was sind denn eigentlich meine Ziele von dem, was ich lese oder was ich höre? Also was will ich, wofür brauche ich denn welche Informationen? Also ich würde das quasi vom Ende her denken, vom Ziel her denken. Wofür brauche ich diese Information oder welche Informationen suche ich eigentlich? Will ich so einen schnellen Überblick haben? Dann ist bestimmt einmal quer durch die digitalen Medien das Richtige. Will ich mich aber tiefer mit irgendeinem Thema beschäftigen, würde ich tatsächlich auch sagen, einfach da gern mal zu einem Buch greifen, was dann eben mir einen größeren Überblick gibt. Das heißt, wir haben auch über Kanäle ja schon gesprochen. Ich finde, jeder Kanal hat seine Berechtigung und seine Aufgabe. Es gibt nicht alle Themen sind für jeden Kanal geeignet. Wenn ich LinkedIn zum Beispiel, brauche ich kein langes Hintergrundstück-Post zu machen. Das ist zu schnell, dann verdampft das auch ein bisschen, obwohl LinkedIn so ein bisschen Longtail ja ist, ne? Also poppen ja Sachen dann plötzlich Monate später wieder hoch. Aber das ist sicherlich nicht das Richtige, um ein Hintergrundwissen aufzubauen, sondern eher, um sich Impulse geben zu lassen oder Kontakte zu knüpfen. Das ist eine Aufgabe von so einem Kanal. Wenn wir jetzt von der Zeitung reden, wobei, Klammer auf, Zeitung kann in dem Fall auch E-Paper sein, dass ich auf dem iPad lese oder wo auch immer. Da würde ich gar nicht Zeitung unbedingt im Sinne von haptisch Papier anfassen sehen, sondern von der Art der Aufmachung würde ich das mal nennen. Wenn ich dann einen größeren Überblick aufblättere mit beiden Händen und ein großes Bild vor mir habe, ist das was ganz anderes, als wenn ich auf einen kleinen Bildschirm wische und kann das selber auch anders aufgreifen. Das heißt, also ich würde mir immer sagen, was will ich eigentlich gerade oder wie bin ich auch gerade aufnahmefähig vielleicht? Manchmal ist das Gehirn ja ganz anders gesteuert. Oder will ich ganz gezielt, was, wenn ich was ganz gezielt suche, würde ich immer ein digitales Medium nehmen und eine Suchfunktion. Wenn ich aber sage, ach, ich habe gerade ein bisschen Zeit oder ich weiß nicht so genau, was für ein Thema ich jetzt aufgreifen muss. Ich will in der Branche bleiben, gedanklich. Zum Beispiel, also ich bleibe jetzt mal bei der IZ. Dann, wenn ich die durchblättere, stoße ich ja auch immer wieder auf Dinge, die ich nicht erwartet habe. Weil die Blase ist etwas größer. Also im digitalen Bereich kriege ich ja auch allein durch die Algorithmen und Ähnliches eigentlich immer wieder, ah, du hast das gelesen, dann liest doch das auch. Dann ist das immer irgendwie was Ähnliches. Das engt ja den Horizont ein. Wenn ich meinen Horizont erweitern will, würde ich immer zu irgendeiner Form von Print oder ich nenne es jetzt mal digitales Printmedium greifen, weil ich dann durchblättere und einfach Dinge habe, die ich ja nicht bewusst angeklickt habe oder ausgesucht in dem Moment oder die mir nicht der Algorithmus vorspielt. Das heißt, mein Tipp ist, sich zu überlegen, will ich meinen Horizont gerade erweitern mit Dingen, die ich lese? Dann würde ich eher etwas breitformatigeres in irgendeiner Form oder wo zufälliges Format ist nehmen. Oder wenn ich aber oder Impulse, zum Beispiel auf LinkedIn, schnelle Impulse, LinkedIn, Social Media. Und wenn ich aber gezielt was suche, würde ich auch im Digital, würde ich ein Archiv natürlich nehmen oder Google oder was auch immer ich dann brauche an der Stelle. Noch ein kleiner Exkurs. Ich würde mir auch immer überlegen, welche Quellen möchte ich denn eigentlich? Das ist ja ganz wichtig. Banal auf LinkedIn kann jeder verbreiten, was er möchte. Das gibt's keinen Faktencheck, keinen Quellencheck, keinen Wahrheit. Das ist ja auch ein ganz großes Problem unserer Kommunikationswelt inzwischen. Dass, wenn bei uns was steht, ist das zweimal gegengecheckt. So, ganz klar, ne? Also es gibt eine Quelle und dann gibt's noch eine Quelle. Wenn das auf LinkedIn ist, das eine einzige Quelle und manchmal auch ein einziger Geist, der sich was ausgedacht hat. Das ist einfach eine andere Form von Kommunikation, würde ich sagen einfach. Ne?
Wie würdest du denn, wir haben jetzt gerade auch das Thema LinkedIn natürlich, als das vielleicht auch diese schnellere Art auch zu kommunizieren, was jetzt keine Quellenangaben braucht und sonstiges. Wie bewertest du denn da, dass gerade natürlich Algorithmen damit arbeiten, auch dass es immer, du hast vorhin gesagt, eine Zeitung, da geht es ja um berufliche Themen. Wie bewertest du denn, dass gerade auch dieses berufliche Netzwerk LinkedIn immer mehr natürlich auch davon profitiert, dass Menschen im Vordergrund stehen und es natürlich auch immer mehr so dieses Personal Branding auch von der natürlich Immobilienzeitung immer mehr auch relevant wird, um so gesehen zu werden. Wie steht ihr dazu?
Ja, natürlich ist das so. Also wie gesagt, wir hatten vorhin schon mal Sichtbarkeit, Reichweite. Ich würde sogar noch das Wort zum Beispiel Glaubwürdigkeit mit reinbringen, weil manche Personen oder manche Medien oder Quellen sind halt glaubwürdiger als andere, was sich auch zunehmend auf LinkedIn ja widerspiegelt. Und das ist auch wichtig. Und ich glaube, dass das ein Teil des Ganzen auch ist. Ja, berufliches Netzwerk, also es ist so ein bisschen eine Mischung, weil Netzwerken hat auch immer was mit Menschen zu tun. Ne? Also Netzwerken beinhaltet ja schon, dass das Menschen sind, die miteinander interagieren. Und ich finde es gut, dass sowas wie LinkedIn gibt. Das hat uns, glaube ich, auch allen in der Pandemie enger zusammengehalten in irgendeiner Form, also auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen hat auch in der Pandemie sowas wie Clubhouse funktioniert, weil man auf einmal miteinander sprechen konnte auf einer ganz anderen Ebene. Ich denke aber, dass dieses nur so persönliche Befindlichkeitsdinge schwierig sind, auch so in so einem beruflichen Umfeld. Auch deshalb, weil, wenn ich das jetzt einfach mal ins normale Leben übertrage, natürlich auch, wenn wir uns treffen, dann erzählen wir uns, wie geht's dir? Und ach, ich war müde heute Morgen oder ach, es war super, ich habe schon Eis gegessen zum Frühstück, das fand ich prima oder sowas. Das sind auch persönliche Dinge, die aber ja dem Gespräch dienen, was dann danach kommt. Und auch da wieder, man muss sich überlegen, will ich eine persönliche Basis, will ich ein persönliches Gespräch, ist LinkedIn dann das Richtige oder will ich meine persönlichen Befindlichkeiten oder will ich in einem beruflichen Netzwerk agieren und sagen, will ich Kompetenz zeigen, will ich Informationen einholen, will ich mein Netzwerk enger machen, um eben gegebenenfalls darauf zurückgreifen zu können, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Netzwerke sollten auch immer dem Zweck dienen, dass ich darauf zurückgreifen kann, wenn es nötig ist, wenn ich Hilfe brauche im beruflichen, vielleicht auch mal im privaten.
Ja, das stimmt. Natürlich auch dieses Thema Nachhaltigkeit auch da reinzubringen. Warum mache ich denn oder betreibe ich denn überhaupt Netzwerkaufbau? Warum interessiert mich, den einen oder anderen zu folgen? Sicher da auch ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir vorhin schon über, oder die Folge davor geht über das Thema Metaverse, all diese neuen Technologien. Und natürlich ist auch der Podcast unter dem Bereich digitale Transformation. Das heißt, ist ja auch ein Riesenbegriff, wo ganz, ganz viel dazugehört. Wie geht ihr denn damit um, wenn da so Trends aufpoppen und so ein Hype um ein Thema Thema, wann merkt ihr, da passiert was am Markt, das müssen wir jetzt irgendwie aufgreifen, und wie geht ihr damit um, wenn ihr das noch davor vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hattet? Wie etabliert ihr das dann bei euch in den Kanälen?
Ich möchte die Antwort zweiteilen, und zwar einmal, weil uns das natürlich als Berichterstatter betrifft. Also das ist ja deine Frage, zieht dahin, wie gehen wir in unserer Berichterstattung damit um? Das wäre dann das ist der erste Teil, da möchte ich kurz gern was drauf antworten. Und zwar ist das so, dass ich und mein Team und ich, wir gehen raus und reden ja mit den Leuten. Ne? Das heißt, das ist auch eine ganz große Aufgabe von uns als Redaktion, dass man mit der Branche spricht, dass man hingeht, dass man die Leute trifft. Ich sage auch immer, man kann nicht für Menschen schreiben, die man nicht kennt. Das heißt, das ist eine unserer ersten Aufgaben, einfach auch Kontakt zu haben und zu halten. Und da ist dann, poppen natürlich so Trends dann auf. Und wir haben viel über Konsum und Medienkonsum oder was lese ich. Gerade so im digitalen Bereich, die Trends kommen ja viele auch aus Amerika drüber. Und die Kollegen lesen natürlich dann auch eben die entsprechenden Medien aus anderen Ecken der Welt und nicht nur eben die Deutschen. Und wenn so ein Thema aufkommt, also ganz praktisch, wenn irgendwas Metaverse, als das hochkam vor einiger Zeit, also ist ja schon länger her, da geht der Kollege dann hin und sag mal hier, wenn er dann jemanden trifft, sag mal hier, was hältst du davon? Wie siehst du das? Welche Techniken siehst du dahinter? Oder sucht eben ganz gezielt auch, wir hatten vorhin schon mal das Stichwort Tellerrand natürlich, außerhalb unserer Branche Gesprächspartner, dass die mal das einordnen, erklären, weil die ja schon viel weiter sind. Oder wenn wir von GPT reden, das ist ja einfach auch ein Thema, mit dem sich die Branche und auch wir beschäftigen sollten. Natürlich muss man sich das ansehen und muss eben dann aber mit Menschen reden, deren Hauptgeschäft so ein Trend vielleicht ist, um den dann in die Branche rüberzuziehen oder auch einfach zu beurteilen, bei uns wird es keine Rolle spielen. Kann ja auch mal sein. Oder so weit sind wir noch nicht. Oder da müssen wir mal schneller werden oder Ähnliches. Also das ist das Thema mit der Berichterstattung. Die Kollegen laufen dann gezielt los mit diesem Stichwort teilweise und sagen, hör mal, was denkst du darüber? In ganz, ganz viele verschiedene Richtungen, das ist das eine. Mit Lektüre natürlich, so viel es irgendwie was gibt und geht. Und wir sind ja noch alles Spezialisten hier und jeder in seinem Themenbereich. Also wir sind von der Redaktion so aufgestellt, dass wir Spezialisten für jeweilige Themen haben, die eben über dann Jahre auch kleine Details zusammensammeln und sagen, ach, das habe ich doch schon mal gehört. Den frage ich doch nochmal, sowas in der Richtung. Also das ist der Teil für die Berichterstattung. Und dann, wenn du erlaubst, auch, dass der zweite Teil der Antwort ist, ich glaube, wir müssen uns alle als Unternehmen und auch sogar als Menschen oder Gesellschaft hinterfragen, was macht das mit uns? Was macht das mit uns als, jetzt mal, Verlag, Immobilienzeitung, Geschichten wie Metaverse? An welchen Stellen müssen wir unsere eigenen Geschäftsmodelle damit abgleichen, wo muss das reinpassen, oder auch eben GPT oder KI allgemein, kann man ja mal sagen. Und das sollten Immobilienunternehmen auch tun. Und da schließt sich dann wieder der Kreis, ne, dass ein Austausch ein Impuls ist, dass jeder für sich persönlich irgendwie entscheiden muss, wie gehe ich damit um, kann das vielleicht mitnehmen in seinem Beruf und muss das zusammenbringen, wie es zusammengeht im Kopf. Das heißt, also wir diskutieren solche Trends so auf verschiedenen Ebenen dann tatsächlich, sowohl was heißt das für unsere Berichterstattung? Also was heißt das für uns persönlich und für uns als Unternehmen?
Man hört jetzt hier schon ganz gut raus. Ihr lasst euch dann natürlich auch nicht durch die, sagen wir mal, digitalen Medien Druck machen, sondern ihr macht im Grunde einen Diskurs, fangt ihr selber an und veröffentlicht dann das, was ihr evaluiert und auswerten könnt, beziehungsweise was ihr auch als relevant dann anseht. Aber natürlich auch Berichtswesen, also auch zu sagen, was sind denn gerade die Themen, die uns überhaupt beschäftigen. Da gibt es ja auch dann unterschiedlichste Formate. Wenn du jetzt gerade über diese ganzen Themen, die ganzen Hypes-Themen, sage ich mal, wir hatten ja auch schon Blockchain und jetzt kommt KI und wir haben ja schon so gewisse Zyklen durch. Jetzt habt ihr natürlich seit gewissen Jahren, habt ihr darüber berichtet und habt natürlich auch daraus Erfahrungen ziehen können und sagen können, stopp mal, das war doch ein Thema, das hatten wir schon mal oder in diesem Zusammenhang. Inwieweit könnt ihr denn darauf zurückgreifen oder auch Rückschlüsse aus euren eigenen Produkten ziehen? Habt ihr da eine Möglichkeit, das zu evaluieren in irgendeiner Form?
Na, wir haben natürlich ein Archiv, ganz klar. Da schauen wir, also oft ist, wenn sowas wieder hochpoppt oder man denkt, das habe ich doch schon mal gehört, dann gehen wir einfach erstmal in unser eigenes Archiv und gucken mal, ne? Und natürlich ist es, gibt ja auch diesen schönen Spruch, immer es wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ne? Das ist ganz klar dann so eine Einordnung, Bewertung, Relevanz, dass man guckt, okay, mal gucken, ist das denn vergleichbar gewesen mit dem und dem. Es gab auch mal eine Zeit lang, dass irgendwie hieß, die Immobilienbranche muss sich ganz zwingend mit Bitcoin beschäftigen. gab es auch mal. Wie gesagt, oder die Blockchain oder welche Art von Blockchain. Oft ist das ja auch nur ein kleiner Teil einer Technologie, der so hochpoppt. Und das große Ganze ist noch gar nicht richtig verstanden. Das heißt, wir lassen uns da nicht treiben, sondern wir sehen es auch als eine ganz grundlegende Aufgabe, finde ich, von Journalismus, ist ja analysieren, bewerten, feststellen, Relevanz für meine Leserinnen und Leser, ja oder nein, und denen das dann auch mitzuteilen. Also ganz klar ist, wenn wir Themen angehen, jetzt mal ganz generell, ist es immer, für wen ist das wichtig und warum und welche Auswirkungen hat das für den auf sein Geschäft? Das kann man ganz generell eigentlich für alle Themen und Informationen sagen. Egal, ob das Hypes sind wie Metaverse oder ob das ganz banal die Grundsteuerreform ist. Ja, auch da muss ich ja einfach sagen, das geht dich was an der Stelle, weil, und das macht das und das mit deinem Business. Und das ist eigentlich immer die gleiche Herangehensweise. So ein bisschen Realitätscheck, Expertenansprache, im eigenen Archiv gucken, in der eigenen Kompetenz gucken und die eigenen Vergleiche, Analysen anstellen und dann das entsprechend aufbereiten in dem Kanal, in den es dann passt.
Jetzt hast du gesagt, natürlich habt ihr ein Archiv, wo ihr sicher dann auch mal reinblättert und mal nachschaut, was haben wir denn da selber schon veröffentlicht. Habt ihr denn auch irgendeine Datengrundlage, auf die ihr das beziehen könnt? Also in die ESET Research zum Beispiel, die es ja auch gibt. Was wird da gesammelt und wie habt ihr irgendwelche Daten, an denen ihr das wirklich auch bemessbar machen können? Also ich frage jetzt ganz bewusst, weil natürlich, wenn wir heute sprechen, dann wird in einem halben Jahr sieht es schon wieder anders aus. Und wer weiß, wenn wir dann mal sprechen würden, würdest du sagen, ach, das Thema zum Beispiel Metaverse oder KI im Bereich, dass unsere Zeitung in Zukunft gar nicht mehr wir schreiben, könnte ja auch passieren. Das ist schon wieder ein alter Hut und ich kann es sogar beweisen, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir die und die Meinung dazu und die haben wir heute dann wirklich nochmal bestätigen können beispielsweise.
Meinung kann man ja schlecht messen.
Stimmt, ja.
Also genau. Also Inhalte oder Relevanz messen ist ja auch schwierig. Natürlich messen wir Reichweite oder wir messen Klicks, wie oft irgendwas gelesen wird. Das ist dann so ein bisschen immer auch die Weisheit der Masse vielleicht oder auch nicht. Wobei auch da, das ist übrigens, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wo eine Grenze von Daten und Digitalisierung oder sowas sind. Manche Meldungen haben auf einmal eine wahnsinnige Klickzahl oder Reichweite, weil das ein Wort war, was in irgendeiner Talkshow gefallen ist. Also wir hatten mal monatelang Hessen erhöht die Grunderwerbsteuer als Top gelesenen Artikel, weil das aus irgendeinem Grunde in Hessen permanent ein Thema war. Das hatte gar nichts damit zu tun, dass das eigentlich unsere Kernleser dauernd sich für Grunderwerbsteuer in Hessen interessiert haben. Das heißt also, das mal als vorabgestellter Disclaimer, dass man auch Daten immer analysieren, einordnen und hinterfragen muss. Du hast Research angesprochen, das heißt, ein riesiges Recherchetool jenseits von redaktionellen Inhalten oder die sind da auch drin. Also Research ist eine eigene große Datenbank, ein eigenes riesiges Tool. Was sammeln wir da für Daten oder was heißt sammeln? Also auch was stellen wir da für Daten ein und analysieren? Ist ja, ich sage jetzt mal alles, was es rund um Immobilien und Immobilienmarkt zu sammeln gibt. Das Wort alles ist ein großes Wort, aber von Akteuren. Also wer mietet von wem was, auf wessen Vermittlung hin und wer hat das Grundstück vorher entwickelt? Rund um Projekte. Da ist Kartenmaterial mit drin. Man kann eigene Bereiche in Karten setzen, um sich dort genau diesen kleinen Teilmarkt zum Beispiel analysieren zu lassen. Wie viel Vermietung gab es von wem in diesem Stadtteil in Frankfurt zum Beispiel? Da sind Städtekennzahlen mit drin von Erwerbsquoten von Kaufkraft, da sind ganz objektbezogene Daten drin, Quadratmeterzahlen, also BGF und natürlich auch Kaufpreise, soweit sie bekannt sind. Also da recherchieren wir auch hinterher. Also wir haben nicht nur, das wissen auch viele nicht, wir haben nicht nur unsere schreibende, recherchierende, journalistische Redaktion im originären Sinne, sondern wir haben auch noch 12 Kolleginnen und Kollegen, die betreiben Datenresearch oder Datenredaktion. Das heißt, die werten Fondsprospekte aus zum Beispiel. Und wir haben Kooperationen mit der GIF und mit anderen Datenlieferanten. Und das findet sich alles tatsächlich in Research drin. Das ist also, lässt sich auch auswerfen und auswerten dann. Und es gibt natürlich eine API in den Bereich. Das ist also ein anderer, das ist kein reiner Journalismus in dem Sinne, sondern es ist wirklich Recherchetool, Marktanalyse, Tool in dem Sinne. Also ich kann auch, wenn ich sage, gib mir die 10 größten Transaktionen vom letzten Jahr in Frankfurt-Sachsenhausen, ne? Also je nachdem, wie groß natürlich die Datenlage ist, die da drunter, aber das geht. Ja, oder ich kann ganz spezielle Adressen suchen und kann mir dann drumherum ausspielen lassen, wer ist aktiv in dieser Adresse. Wie gesagt, Objekte, Projektentwicklungen, in welchem Stadium sind die, ist gerade auch mit eingeflossen. Das ist alles da drin. Und ja, was heißt Messbarkeit von Relevanz im Nachhinein ist natürlich, das wäre schön, ne? Also wie toll wäre das, wenn wir im Nachhinein lesen, guck mal, das, was wir vor 5 Jahren geschrieben haben, hat das die Leute eigentlich interessiert? Geht so leider nicht. Es ist schwierig. Machen wir im persönlichen Realitätscheck eher. Also, dass man natürlich sagt, hier, wir haben damals, erinnerst du dich noch, Blockchain? Boah, was haben wir das heiß diskutiert? Und ach, das Grundbuch in die Blockchain und Immobilientransaktionen, ne, über Hashtags nur noch, dass das nicht gekommen ist oder dass Deutschland vielleicht dann doch nicht der Markt dafür ist, obwohl es eine tolle Technologie ist, die woanders auf der Welt viel weiterhelfen kann. Das sind Dinge, die dann ja in so einem Prozess stattfinden. Es ist ja auch immer so, dass es einen gibt, der vorangeht mit so einer Idee, der natürlich dann auch Mr. Blockchain ist oder sowas. Und den spricht man natürlich. Und es ist auch oft so, dass Leidenschaften für so Sachen spielen auch immer eine ganz große Rolle. Ne? Wenn jemand eine besondere Leidenschaft hat und der sieht auch andere Möglichkeiten und Ideen. Und unsere Aufgabe ist es dann auch, sowohl diese Leidenschaft mal aufzufangen und darzustellen und den Impuls reinzugeben, als auch dann auch hinterher vielleicht wieder zu relativieren und zu sagen, das ist alles schön und es wird an den und den Stellen eine Wichtigkeit haben, aber es wird es ist nicht für die breite Masse relevant zum Beispiel. Das ist ja auch eine unserer Aufgaben.
Man hört jetzt hier ganz gut raus, dass diese KPIs, die man sich natürlich immer wünscht, ganz viel natürlich auch zwischenmenschlich stattfinden und dann natürlich auch ein gewisses euer Gespür natürlich gefragt ist, was passiert da und wie können wir damit weiter umgehen. Vielleicht aber mal die Erfahrung aus diesem Gespür heraus. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die Treiber, wenn in der Immobilienbranche was passiert? Von welchen Kreisen werden die meistens getrieben? Kann man das so pauschal überhaupt sagen? Wenn ich jetzt mal von der jungen Generation spreche, wahrscheinlich sind es jetzt nicht gerade die Hochschulen, die das Thema durch die Branche treiben, sondern es sind wahrscheinlich eher größere Akteure, die so ein Thema aufpoppen lassen. Aber fällt dir da was ein an Institutionen, die eben gerade auch diese Punkte überhaupt aufkommen lassen?
Gute Frage. Lass mich überlegen. Also ich würde sagen mal, jetzt bin ich Juristin gerade, es kommt drauf an. es kommt immer sehr drauf an, was für ein Thema ist. Also ein ganz großer Treiber von vielen Dingen ist Druck. Regulatorik, gesetzlicher Druck. Ganz viel, es ist ein bisschen traurig, aber der Mensch ist so gestrickt. Ganz viel funktioniert nicht ohne Druck. Entweder vom Gesetzgeber oder einfach auch von Notwendigkeiten von außen, wie zum Beispiel ja auch die Corona-Pandemie. Das sorgt für Veränderungen und das sorgt für Themen und das sorgt dafür, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen müssen. Das ist das eine. Dann, ich habe eben schon gesagt, Leidenschaft. Oft sind es Leidenschaften von Einzelnen, die ein Thema aufgreifen, von woanders mitbringen und dann so viel Herzblut da reinstecken, dass sie immer überall damit aufschlagen, dass irgendwann niemand mehr dran vorbei kann. Im PropTech-Bereich ist das oft so, ne, dass da wirklich einfach Akteure und Akteurinnen unterwegs sind, die sagen, das ist mir einfach persönlich so wichtig. Ich gehe damit immer wieder los, bis mir alle zugehört haben. Und natürlich gibt's auch interessengetriebene Lobbygruppen. Ne? Also wir haben ja verschiedene Verbände bei uns in der Immobilienwirtschaft. Es ist einfach so, ob das THS oder BFW oder auch Haus und Grund oder auch verschiedene PropTech-Vereinigungen oder ähnliches. Also da gibt's ganz viele, die natürlich das auch deren Teil deren Arbeit ist, ihre Themen eben auf die Agenda zu bringen, sowohl bei Politik als auch in den Medien, als auch bei den Unternehmen. Das würde ich sagen, sind so die drei großen Dinge, die Themen anschieben, wobei ich tatsächlich auch Medien noch anfügen wollen würde, also uns zum Beispiel auch in der Branche, dass wir durchaus auch Themen aufs Tapet bringen, wenn wir das für wichtig halten. Also nicht als im Sinne von Kampagne, das darf man, glaube ich, nicht verwechseln. Also mir ist ganz wichtig, dass man uns nicht als Sprachrohr der Branche in irgendeiner Form versteht oder als interessengetriebenes Medium von wegen, das müssen wir doch mal voranbringen an der Stelle, sondern dass wir Ideen und Impulsgeber sind. Und aber da wir auch Menschen sind, ist es auch subjektiv natürlich, dass wir sagen, also aus unserer Sicht ist das und das Thema wichtig, beschäftigt euch mal damit. ohne aber eine Kampagne draus zu machen und sagen, es muss doch mal passieren, das und das und das. Ne?
Jetzt hast du auch gerade natürlich die Pandemie angesprochen und auch das Thema Wandlungswillen, Veränderung und Branche. Wie tritt man, jetzt sind wir wieder bei diesem großen Begriff der Branche, was auch immer diese Branche ist. Aber wenn man jetzt mal laut Expo und sonstiges, ist es doch immer so ein Kern an Bild, was die Branche hat. Und dabei ist sie ja so sehr vielfältig. Deswegen ist es ja auch schön, dass ihr das Thema Sichtbarkeit immer wieder mit aufnehmt. Wo würdest du denn sagen, brauchen wir in dieser Art, wie wir darüber kommunizieren, noch mehr Vielfalt? Also was jetzt nicht nur jung und alt angeht, sondern wo brauchen wir wirklich auch unterschiedliche Akteure, die vielleicht noch mehr zur Geltung kommen, damit dieses Treiben aus unterschiedlichen Richtungen noch gezeigt werden kann?
Wie meinst du das? Also themenbezogen?
Genau,
oder?
Themenbezogen.
Also bei welchen Themen wir Menschen bräuchten, die es vorantreiben?
Ja.
Oder ja gut, ich meine, vorneweg steht auch immer Digitalisierung, ist klar. Ich glaube, dass das ein Thema, also an dem Thema kommen wir einfach alle nicht vorbei, egal ob als Mensch oder als Unternehmer oder als Unternehmen oder Berufstätiger in irgendeiner Form, das uns ja dauernd überall ereilt, in allen Lebensbereichen und dass uns auch oder viele von uns oder ich würde sagen tatsächlich fast alle von uns auch in vielen Lebensbereichen immer mal wieder überfordert. Ganz klar, ne? Also wo man das Gefühl hat, oh je, eigentlich müsste ich jetzt mal, aber ich komme gerade nicht hinterher. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was gerade im digitalen Bereich an vielen Stellen ist, sowohl im Bereich von Unternehmen als auch im Bereich von den Menschen selber. Also das ist ein Thema, was ganz vorne rangeht, uns beschäftigen wird und was gerne im Zuge dessen auch immer in einem Atemzug genannt wird. Und oder zwei Sachen werden da dranhängen, ist einmal natürlich das Thema Klima. Auch, weil wir, da sind wir auch wieder beim Thema Daten. Wie kann ich irgendwas verbessern, wenn ich gar keinen Ist-Zustand kenne? Das betrifft unsere Gebäude ganz viel. Das betrifft die Art und Weise, wie wir leben, an welchen Stellen, wie wir uns bewegen, Mobilität. Das hängt ja alles damit dran. Wenn ich nicht weiß, wo bin ich eigentlich gerade, kann ich da nichts verändern. Da ist wieder das Datenthema, was letztlich auch ein Digitalisierungsthema ja ist. Und was auch ein Thema ist, wo ich glaube, was uns sehr beschäftigen wird, auch die nächsten Jahre ist, betrifft auch die jüngere Generation wieder, ist das Thema Fachkräfte, Arbeit, Kompetenzen, Fähigkeiten, Kapazitäten allgemein. Also welche Kapazitäten haben wir als Menschen, einmal in unserer Branche, aber auch darüber hinaus, um überhaupt die Sachen abzuarbeiten, die anstehen. Also wie kriegen wir das überhaupt insgesamt hin, diese Arbeit? Ich glaube, das kennt jeder in seinem kleinen Bereich. Der ganze Schreibtisch ist voll und man weiß gar nicht, wie kriege ich das alles hin? Ich bräuchte noch einen. Dann kommt vielleicht noch einer und hilft einem. Aber irgendwie verdoppelt sich die Arbeit dann auch plötzlich wieder. Das heißt, die Herausforderungen, die man dann sieht, die werden immer größer. Und irgendwie ist es nie genug. Hat man ja oft das Gefühl, ne? Wir sind nie genug irgendwie. Und auch da wieder die Klammer zurück zur Digitalisierung. Du hast eben schon mal so scherzhaft gesagt, ihr schreibt eure Zeitung vielleicht gar nicht mehr selber irgendwann. Ja, wer weiß, vielleicht ist ein Journalist oder eine Journalistin dann derjenige, der die Maschine mit den entsprechenden relevanten Infos füttert und die Maschine schreibt es. Ne? Also ich glaube, dass sich Arbeitsfelder sehr verändern werden und dass das Themen sind, mit denen wir uns noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben. Also dass diese Zusammenspiel zwischen Digitalisierung, auch diese Klimaherausforderungen, die auf uns zukommen, mit der Technik, mit dem Mangel an Menschen, die das alles aufgreifen können. Ich glaube, dass das Themen sind, die werden jetzt ganz eng bleiben und hochpoppen und uns beide in unserem ganzen Berufsleben beschäftigen.
Ja, da hast du jetzt ganz schön mal ausgeholt, auch wie komplex natürlich das Thema ist. Und ich fand, man hat jetzt auch sehr schön raushören können, eben, dass die IZ durchaus bereit ist, natürlich auch, sich selber mal zu hinterfragen. Und ich habe vorhin das so ein bisschen flapsig vielleicht gesagt, ist, was muss eine Zeitung tun, um da mithalten zu können bei all diesen Themen und die vielleicht auch wieder verfliegen und dann kommen wieder neue dazu. Und ich glaube, dem Wandlungswillen, den ihr da habt, der wird euch da auf jeden Fall bei helfen.
Hoffentlich.
Auf jeden Fall. Was würdest du denn gerade jetzt mal unabhängig von MAD, weil das natürlich etwas ist, wo ihr einen Bezug natürlich auch jetzt zu hattet, was würdest du denn sagen, sind so die Themen, die du aus deinen Learnings, die du vielleicht so übers Berufsleben erkannt hast, was würdest du denn jetzt jemand Junge mitgeben wollen, wo du sagst, das sind Erfahrungen, gerade in dieser Medienzeit, wo es so wichtig ist zu wissen, wo informiere ich mich, für welchen Inhalt, was möchte ich langfristig mit diesem Inhalt auch erreichen und was würdest du da jemand mitgeben wollen?
Neugier ist ganz wichtig. Also das würde ich tatsächlich vorne ranstellen. Neugier, manchmal auch ein bisschen Mut, mal nachzufragen und vor allem auch zu hinterfragen. Also die Flut von Informationen ist so groß. Also das merken wir ja auch jeden Tag, trudeln bei uns so viele Informationen ein, die es auch zu sichten gilt und zu bewerten und sowas. Und das geht ja allen Menschen so. Also wir haben ja alle unheimlich viele Kanäle, die auf uns einprasseln. Also ich würde sagen, einmal Neugier, Mut, Sachen zu hinterfragen und auch Mut, manchmal Sachen einfach wegzulassen. Also einfach zu sagen, nee, da mache ich eine Grenze. Man muss nicht alles mitmachen. Ich finde, man sollte aber zumindest mal einmal kurz angeguckt haben, um überhaupt bewerten zu können, kann ich das weglassen oder nicht? Oder auch einfach fragen. Andere fragen, wie gehst du damit um? Also das heißt, eine Offenheit, eine Neugier, einen kritischen Geist, egal bei was es ist, und nicht nur, weil alle das machen, das dann auch machen.
Ja, ich glaube, das kann man auch ganz gut so stehen lassen und das ist auf jeden Fall einen guten Ratschlag, der jetzt gerade über das Thema heute natürlich sehr viel auch zusammenfasst. Ich glaube, wir haben jetzt heute auf jeden Fall mitbekommen, dass die Immobilienzeitung ganz vielfältige Formate hat, die sie unterschiedlich bespielt. Der ein oder andere wird sich da sicher auch mal reinhören oder reinlesen.
Und wer Fragen hat, kann sich einfach bei mir melden.
Einfach melden. Und wenn einer der IZ auf euch zukommen sollte und mal eure Meinung hört, dann freut euch drüber und sagt, hey, ich nehme das jetzt zum Anlass, da mal meine Sichtweise zu hören, weil das haben wir jetzt auch sehr schön rausgehört, dass es vor allem um den Diskurs geht und dass hinter so einer Zeitung weit mehr als nur das gedruckte Format liegt. Deswegen sind wir jetzt schon fast am Ende, Brigitte. Jetzt bleibt mir auch nur noch eine letzte Frage an dich und zwar, was ist denn deine Herausforderung von morgen, natürlich nicht nur auf morgen bezogen, sondern jetzt für die nächste Zeit?
Genau, also meine Herausforderung für die nächste Zeit ist tatsächlich, dass wir als Team mehrere wirklich große Projekte haben, die also in diesem Jahr, also wir haben unter anderem, feiern wir 30-jähriges Jubiläum mit der IZ in diesem Jahr und da haben wir natürlich auch Ideen und Projekte, die wir aufs Tapet bringen und von denen auch einige dann schon sichtbar sind. Und das ist ein ganz tolles, großes Projekt für uns alle, fürs ganze Haus, also nicht nur für die Redaktion. Man vergisst ja immer mal wieder, IZ ist nicht nur Redaktion, sondern wir haben auch Kollegen in der Anzeigenabteilung. Wir haben eine große Softwareentwicklung, die die ganze Maschine am Laufen hält. Wir haben eben die besagten Kollegen aus dem Research-Bereich. Wir haben unsere Verwaltung, die dafür sorgt, dass wir überhaupt hier alle arbeiten können. Und das vergisst man oft, wenn man an die IZ denkt. Da denkt man immer nur an die Redaktion oder an die Redakteure und an die Gesichter, die eben unterwegs sind und in der Branche sich zeigen. Und ich glaube, für uns ist also eine meiner Herausforderungen, sehe ich es auch an, dass wir insgesamt als Team in dieser ja nicht ganz einfachen Zeit zusammenstehen, unsere Projekte umsetzen und auch mit so viel Freude und Leidenschaft, wie wir das bisher gemacht haben, und das auch nach außen tragen.
Das kann man euch natürlich auch nur wünschen und ich bin da ganz von überzeugt. War sehr schön, dich als Gast gehabt zu haben. Vielen Dank.
Ich danke dir, dass du dich für mich und für unsere Zeitung und für unsere Themen interessierst.
Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpasse nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.